Deutschlandfunk.
Bundestagswahl 2021, zwei Landtagswahlen und zwei Gäste hier im Studio, weiterhin Nora Bosson. Und ich begrüße den Parteienforscher Thorsten Faas von der FU Berlin. Schönen guten Abend.
Grüße Sie, hallo.
Ja, Sie hätten sich wahrscheinlich auch schon ein bisschen mehr Erkenntnisse gewünscht zu diesem Zeitpunkt, oder?
Ich könnte es mir jetzt einfach mal sagen, es war eigentlich absehbar, dass es lange dauern würde und so ein bisschen was hat sich ja auch schon sortiert. Wir sprachen ja vor der Wahl über 6 mögliche Koalitionen, das sind jetzt schon deutlich weniger. Aber ich glaube immer noch, dass die Zahlen mit so ein bisschen Vorsicht zu genießen sind, also ja, ein bisschen Geduld brauchen wir noch.
Wo muss man vorsichtig sein?
Ja, es dauert dieses Mal einfach länger mit der Auszählung. Insofern, glaube ich, sind in diesen Hochrechnungen im Vergleich zu früher immer noch weniger wirklich ausgezählte Stimmen drin. Und die Briefwahlthematik ist dieses Mal besonders ausgeprägt. Das heißt also einfach, dass ja, wir nicht genau wissen, was wirklich passiert, wenn die ganzen Briefwahl und auch die anderen Stimmen als Stimmen und nicht nur als Wahltagsbefragung einfließen.
Ist es eigentlich aus Ihrer Sicht entscheidend, wer am Ende die größte Fraktion stellt, selbst wenn es nur 1-2 Abgeordnete sein sollten?
Nein, das ist ganz kühl machtstrategisch betrachtet irrelevant. Das Grundgesetz kennt keine Regel und auch sonst haben wir keine irgendwie ungeschriebenen Gesetze, dass die stärkste Fraktion einen moralisch begründeten Anspruch auf den Kanzler hat. Es gibt ja auch historische Beispiele, sowohl im Bund als auch auf der Länderebene, wo man sich anders entschieden hat. Viel wird, und so ist es ja auch im Vorfeld gesagt worden, vom Abstand abhängen zwischen Platz 1 und Platz 2. Und natürlich müssen wir heute Abend jedes Wort wirklich sehr genau wägen, wer da was andeutet, ausschließt. Denn das ist jetzt wirklich ein strategisches Spiel, was da zwischen den Parteien läuft.
Mhm. Frau Bosson, inwieweit, wir haben ja jetzt diese Balken vor Augen und auch diese Plus- und Minusbalken, inwieweit würden Sie sagen, gibt es auch etwas mit, was Politikerinnen und Politiker nicht ganz links liegen lassen können? Diese Frage, wo sind die großen Plusbalken und wo sind die großen Minusbalken?
Ich glaube, ja, das spielt eine Rolle, aber ich glaube, ich würde da eher zustimmen, dass es jetzt ein Spiel ist und dass es ein Strategiespiel ist. Es gibt bei der Frage Jamaika oder die Ampel zwei Punkte, die ich interessant finde. Zum einen, was für Jamaika spricht, die langjährige Freundschaft, könnte man sagen, jedenfalls Zusammenarbeit von Armin Laschet und Christian Lindner. Die kennen sich seit Ewigkeiten noch aus Düsseldorf. Das ist etwas, das spricht sehr dafür, dass Christian Lindner sich deutlich dorthin orientiert, auch jenseits dessen, dass FDP und CDU natürlich per se enger zusammenpassen. Etwas, was aber eher für die Ampel spricht, ist nicht nur, dass die Grünen stärker sind als die FDP. Das andere ist, dass Christian Lindner sich nicht noch einmal erlauben kann zu sagen, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Ich glaube, einmal ist okay, er ist besser damit weggekommen, als man gedacht hat, aber zweimal geht nicht. Das heißt, er sitzt auch ein bisschen unter Druck. Er muss regieren, das ist ganz klar. Und natürlich will er lieber Jamaika haben, aber er kann auch nicht alles ausspielen. Er muss kompromissbereit sein.
Ja, wobei er diesmal anders als beim letzten Mal zwei Optionen auf dem Tisch hat. Mindestens zwei Optionen, eben Richtung SPD gehen, Richtung Union gehen, die Grünen immer mit dabei. Thorsten Faas, Sie hatten so ein wunderbares Bild mal vor der Wahl gebraucht. Das wird am Ende wie die Reise nach Jerusalem, also dieser Stuhltanz, wo immer sozusagen ein Stuhl zu wenig ist. Das heißt, von den regierungswilligen Parteien, eine wird rausfliegen. Haben Sie schon irgendeine Idee, wie diejenigen, die regieren wollen, das jetzt zueinander kriegen in Verhandlungen?
Nee, das ist tatsächlich spannend. Wir dachten ja schon, 2017 ist eine besondere Situation, war es ja auch. Aber diesmal ist es wirklich noch mal anders und noch komplexer. Es ist weniger komplex, als wir vielleicht vor der Wahl gedacht haben. Also um in diesem Bild der Reise zu bleiben, scheinen doch Grün und FDP jetzt einen Stuhl sich gesichert zu haben.
Darf ich da gerade mal einhaken? Christian Lindner hat sich nämlich geäußert genau zu dieser Frage und hat sich überlegt, wie das am besten klappen könnte.
Wir sehen, dass keine der früheren Volksparteien mehr als 25-26% erzielt hat. Also etwa 75% der Deutschen haben die Partei eines nächsten Kanzlers nicht gewählt. Und deshalb könnte es ratsam sein, dass die Parteien, die gegen den Status quo der Großen Koalition Wahlkampf gemacht haben, die aus einer unterschiedlichen Perspektive heraus diesen Status quo überwinden wollten, dass also Grüne und FDP zuerst miteinander sprechen, um dann all das, was danach kommt, zu strukturieren.
Christian Lindner, der FDP-Chef, war das gerade in der Elefantenrunde, die zurzeit im Fernsehen läuft. Herr Faas, interessantes Modell. Das heißt, die führen quasi Vorverhandlungen und suchen sich dann aus, wer unter ihnen Kanzler werden darf.
Ja, in der Tat. Und das zeigt eben auch, dass in diesem Spiel, über das wir hier auch schon gesprochen haben, die reine Größe einer Partei letztlich nicht relevant ist, sondern in diesem Spiel braucht es am Ende drei Parteien, die sagen, yo, wir machen das. Und wenn die beiden, die da auf jeden Fall, wenn man mal von Ampel und Jamaika für den Moment ausgeht, GroKo ist ja auch noch im Raum, aber bleiben wir mal beim Moment bei Ampel und Jamaika, wenn die beiden, die auf jeden Fall dabei sind, es schaffen würden, sich irgendwie abzustimmen, klar, dann könnten sie relativ entspannt auf den anderen zugehen und sagen, yo, du bist's.
Das ist jetzt hier keine Koalitionsverhandlung, aber ich mache mal aus zwei Gästen trotzdem drei Gäste hier. Ich begrüße nämlich Paulina Fröhlich, die am Telefon ist von der Denkfabrik Progressives Zentrum. Eine Frau, die bei der letzten Wahl die Initiative Kleiner 5 gegründet hat. Klares Ziel damals wie heute, die AfD unter 5% zu halten. Frau Fröhlich, schönen guten Abend.
Guten Abend in die Runde.
Tja, wenn wir mal ganz kurz bei diesem Kampagnenziel bleiben, gelungen ist das nicht mit Blick auf die AfD?
Absolut nicht, das stimmt. Die AfD ist wieder eingezogen und hat zwar leichte Verluste hinnehmen müssen, aber sie sind zumindest von der drittstärksten auf die fünftstärkste Partei gerutscht.
Mhm. Dieser Wahlabend, ich möchte das gerne mit Ihnen gemeinsam besprechen, bevor wir noch zu tief auch in Koalitionsgespräche einsteigen. Da wird wahrscheinlich auch noch das Ergebnis und auch weitere Hochrechnungen wichtig sein, um das nochmal zu sondieren. Die Frage, was eigentlich für Erkenntnisse gezogen werden können. Frau Fröhlich, wagen Sie schon Erkenntnisse?
Insgesamt aus der Wahl?
Ja.
Ja, das ist natürlich dünnes Eis und ich bin auch dankbar, dass jemand wie Thorsten Faas hier in der Runde immer wieder zu Vorsicht mahnt, da zu früh irgendwelche Thesen in den Raum zu stellen. Nichtsdestotrotz lässt sich ja schon mal festhalten, entlang der Gewinne und Verluste, die, soweit ich weiß, in Ihrer Sendung ja auch schon besprochen wurden, dass progressive Parteien dazugewonnen haben, bis auf die Linke. Und daraus könnte man natürlich, wenn man wollte, Wechselstimmung ablesen. Und sehen, okay, es gibt hier Menschen, die wünschen sich eine anders geführte Regierung, die haben sie gewählt. Es gibt unter den Abfragen von Wählerinnen und Wählern, die aus den Wahllokalen rauskamen, deutliches Plädoyer dafür, dass ihnen das Thema Klimaschutz besonders wichtig ist. Also ich würde sagen, es gibt hier schon einen Auftrag an Progressive, sich den Herausforderungen dieses Jahrzehnts zu stellen.
Wobei die Frage, was Progressives wahrscheinlich auch heiß diskutiert werden könnte, Frau Fröhlich, aber dieser Punkt Wechselstimmung, den finde ich ganz interessant, würde den gerne hier auch nochmal in die Runde werfen mit Ihnen. Es gab eine festgestellte Wechselstimmung in den Umfragen vor der Wahl, die war größer als beispielsweise 1998 nach 16 langen Jahren Helmut Kohl. Und ich habe mich immer gefragt, was meinen die Leute dann mit Wechselstimmung, Nora Bosson? Haben Sie eine Idee? Weil, okay, Kanzlerin war klar, die ist eh nicht mehr da. Haben Sie eine Idee?
Ich glaube, das macht es so absurd, dieses Wort Wechselstimmung. Weil bei Helmut Kohl war ganz klar, damals durfte ich noch nicht wählen, aber ich war auch voll in der Wechselstimmung. Und da war erstmal klar, es war ein Wahlkampf gegen Helmut Kohl und gegen dieses Weiter-so. In diesem Wahlkampf war es irgendwie auch ein Wahlkampf gegen das Weiter-so. Nur wusste man gar nicht so genau, was wählt man denn eigentlich, wenn man nicht das Weiter-so will. Und was bekommt man denn jeweils bei dem oder der, wo man das Kreuz macht. Das heißt, eine Wechselstimmung, die nicht so ganz ausgelebt wurde und die sich jetzt vielleicht auch genau in diesem etwas zersplitterten oder auch irgendwie gleichmäßig geordneten Wahlergebnis widerspiegelt.
Ich biete mal was an, Thorsten Faas. Wechsel ohne Wandel.
Es gibt so ein paar schillernde Wörter. Wechselstimmung, Regierungsauftrag. Das ist alles nicht definiert und ist dann so ein politischer Kampfbegriff. Klar ist jedenfalls, es ist keine Wechselstimmung gegen die Kanzlerin gewesen, sondern der Wechsel ist quasi von ihr selber initiiert worden. Das ist vielleicht auch der große Unterschied zu 98. Und in der Tat, ich glaube, damit war der Wechsel auch klar, weil ein Wechsel an der Spitze stattfinden würde und alles andere war aber irgendwie diffus. Ohne Wandel weiß ich gar nicht, weil Lindner sagt ja eben interessanterweise, aus unterschiedlichen Positionen wollte man in jedem Fall den Status quo ändern. Das eint Grüne und FDP.
Also ich habe auch eher an die SPD gedacht an der Stelle, an Olaf Scholz.
Natürlich, ich meine, das war ein ganz bewusster Versuch zu sagen, Frau Merkel ist beliebt und dann bieten wir eigentlich eine Fortsetzung von Merkel-artiger Politik an, versuchen damit natürlich auch all diejenigen Wählerinnen und Wähler, die die Union wegen Angela Merkel gewählt haben, zu uns rüberzuziehen. Und ein Stück weit hat das ja sogar geklappt.
Mhm. Paulina Fröhlich, weil Sie das gerade so betont haben, diesen Aspekt der progressiven Politik, jetzt mache ich mal ein Gedankenspiel. Grüne, die sich sehr teuer reinkaufen lassen in eine Jamaika-Koalition, könnte das am Ende vielleicht sogar eine progressivere Politik bringen als eine rot-grüne Mehrheit, die die FDP zufriedenstellen muss und deswegen viele Kompromisse machen muss?
Das glaube ich nicht. Also letztendlich ist das Aushandelsspiel hier natürlich, also die Frage ist, welche Ministerien dann auch besetzt werden, nicht wahr? Und welche politischen Ziele eingebracht werden können in einen Koalitionsvertrag. Aber ich denke, dass die SPD und die Grünen hier mehr an einem Strang ziehen würden und wahrscheinlich gleichere Schwerpunkte setzen würden, als es in einer Jamaika-Koalition möglich wäre. Deswegen würde ich da ein Fragezeichen dran machen und sagen, eher nicht.
Mhm. Widerspruch hier in der Runde oder Zustimmung zu dieser Einschätzung?
Ja, ich glaube, es kommt darauf an, welche Bereiche man sich anschaut. Also im Punkt Klimaschutz sehe ich auch eher rot-grün beieinander. Wenn man sich die Wahlprogramme anguckt, ist die FDP da nicht ganz weit vorne, sondern setzt sehr auf Innovationen, ohne die Innovationen bereits in der Hand zu haben. Das wird ein Punkt sein und da hoffe ich sehr, dass die FDP große Schritte, egal in welcher Konstellation sie ist, aber große Schritte auf die Parteien zumacht, die mehr Klimaschutz fordern, denn das ist die Aufgabe der nächsten Jahre und da muss auch die FDP verstehen, dass Innovation wichtig ist und das ist ja, völlig unbenommen, aber dass es vielleicht mit Innovation alleine nicht ausreicht.
Und glauben Sie, dass das der große Streitpunkt sein wird, die Klimaschutzpolitik bei Verhandlungen zwischen wem auch immer? Oder ist das nicht, Herr Thorsten Faas, ich schaue jetzt in Ihre Richtung, eigentlich fast sogar der politische Konsensbereich, zumindest was die Zielsetzung angeht?
Eben, aber das ist natürlich ein entscheidender Punkt, dass das Ziel klar ist, wie ja oft das Ziel in der Politik klar ist, mehr Gerechtigkeit, mehr Klimaschutz, mehr Wirtschaftswachstum, da wird ja kaum jemand widersprechen. Aber der Weg dorthin, der ist natürlich dann doch fundamental umstritten und ich meine, wir haben jetzt eben so, und das ist ja auch eine faszinierende Idee, zu sagen, Grüne und FDP, die werden sich irgendwie einig. Aber es macht natürlich einen himmelweiten Unterschied, ob es ein SPD-Kanzler ist oder ein Unionskanzler. Das sollte man jetzt vielleicht doch nochmal sich auch in Erinnerung rufen. Und da müssen die in Anführungszeichen kleinen Parteien sich dann schon überlegen, wo sie sich eher zu Hause fühlen. Aber wir haben keine wirkliche Erfahrung, auf Bundesebene zumindest, für diese Art von Situation. Habeck hat heute seine Erfahrungen aus Schleswig-Holstein zitiert, aber da war die Situation doch deutlich anders. Da lag die Union auch wirklich deutlich vor der SPD, deswegen damals Jamaika. Insofern hochspannend zu sehen, wie sich das entfaltet.
Hochspannend sind auch die Unterschiede im Wahlverhalten. Ich habe noch nicht ganz abschließende Zahlen, aber man kann schon erkennen, auch bei den Zuwächsen der SPD beispielsweise, die ist vor allem eher bei älteren Wählern gemacht, wobei sie bei jüngeren Wählern Abstriche machen musste. Paulina Fröhlich, ich frage das auch mit Blick auf Ihre Generation, Sie sind 30 Jahre alt, und mit Blick auf die Grünen, inwieweit Sie das für eine verpasste Chance halten, dieses Ergebnis, das sich ja jetzt irgendwie so um die 14% wohl einpendelt?
Ja, ich halte es auf jeden Fall für eine verpasste Chance. Allerdings würde ich das jetzt nicht nur den Grünen ankreiden, sondern vielleicht auch den Wählerinnen und Wählern. Also die Klimakrise ist und bleibt das größte Problem, wenn nicht sogar eine Katastrophe, vor der wir stehen, die wir natürlich in eine Herausforderung verwandeln müssen, um ins Handeln zu kommen, nicht in einer Paralyse, in einer Ohnmachtssituation zu bleiben. So, und dieses Thema war nicht meines Erachtens in den letzten Wochen Nummer eins und es wurde auch nicht dementsprechend gewählt. Bei jungen Menschen ist es so, bei dem raschen Blick auf die Zahlen, die ich vorhin gesehen habe, junge Menschen haben vor allen Dingen der FDP, den Grünen oder der Linkspartei ihre Stimme gegeben. Und für sie ist auch das Thema Klimaschutz nochmal deutlich weiter vorn, soweit ich es gesehen habe. Das heißt, hier besteht vielleicht mehr Achtsamkeit auf das Thema oder es genießt eine höhere Priorität.
Anderes Bild, wenn wir über die Grünen sprechen, bietet sich in Berlin, also im Land Berlin. Wir haben ja heute auch gleichzeitig die Abgeordnetenhauswahl von Berlin und auch die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern. Aber schauen wir mal auf Berlin und schauen wir zunächst mit Volker Findheimer bei Infratest DIMAP auf die Zahlen. Da ist den Grünen ja ein kleines grünes Wunder offenbar in der Hauptstadt gelungen.
Eindeutig, Corbinian Frenzel, dass die Grünen sind der Wahlgewinner in Berlin. Sie haben 7,7 Prozentpunkte hinzugewinnen können, kommen auf 22,9, liegen damit jetzt noch knapp vor der SPD auf Platz 2 mit 22,3 Prozent der Stimmen, die auch leicht hinzugewinnen konnte. Wahlverlierer in Berlin ist die AfD, die 7,4 Prozentpunkte einbüßen musste, kommt nur noch auf 6,8 Prozent der Stimmen. Auch die CDU hat Verluste hinnehmen müssen mit 15,4 Prozent der Stimmen und die Linke gleichermaßen mit 13,6 Prozent der Stimmen. Und was für Berlin, weil Sie ja gerade über die Reichhaltigkeit des Parteienspektrums gesprochen haben, auch erwähnenswert ist, die anderen Parteien, darunter auch die Partei und die Freien Wähler, kommen in Berlin auf 12,4 Prozent der Stimmen. Also auch dort ein erheblicher Anteil von kleineren und Kleinstparteien. Was die Koalitionsoptionen in Berlin angeht, nach dieser zweiten Hochrechnung, da gibt es 5 Farbenmodelle, die möglich wären, darunter auch beispielsweise Rot-Grün mit einer knappen Mehrheit von 67 Sitzen im Berliner Abgeordnetenhaus.
Vielen Dank, Volker Wintermer, für diese Zahlen. Und ich gebe mal direkt an Claudia van Laak, unsere Landeskorrespondentin, die uns einordnen kann, was das bedeutet. Und natürlich sind die Zahlen noch im Fluss. Die SPD kann noch vorne liegen am Ende. Aber wenn die Grünen vorne liegen sollten, Claudia van Laak, heißt das dann automatisch, wir kriegen eine grüne regierende Bürgermeisterin namens Bettina Jarasch?
Na, so ganz automatisch nicht, weil die grüne Bettina Jarasch braucht ja dann noch ein paar Koalitionspartner dazu. Und im Moment, bislang sah es ja nicht so aus, als ob die SPD unter Franziska Giffey zu den Grünen neigt. Ganz im Gegenteil. Bei den Linken ist es so, ja. Bettina Jarasch hat auch gesagt, wenn ich regierende Bürgermeisterin werde, bin ich für eine Fortführung von Rot-Rot-Grün unter grüner Führung. Aber wie gesagt, ein Fragezeichen würde ich da an die SPD machen.
Großes Fragezeichen an dieser Stelle. Man kann das strategisch diskutieren, man kann es aber auch erstmal inhaltlich diskutieren. Nora Bosson, Thorsten Faas hier bei mir im Studio. Die Tatsache, dass den Grünen in Berlin so etwas gelungen ist, gegen eine starke SPD-Kandidatin, bundesweit sehr bekannt, mit einem starken Wahlkampf, was sagt uns das im Umkehrschluss möglicherweise über den grünen Bundestagswahlkampf?
Ich würde das auseinanderhalten. Ich glaube, in Berlin gibt es doch generell eine rot-grüne oder rot-rot-grüne Mehrheit in der Zivilgesellschaft. Und dass die SPD durchaus ihre Koalitionsbereitschaft auch Richtung CDU und FDP geäußert hat, hat, glaube ich, sehr viele Wählerinnen und Wähler dazu bewogen, das Kreuz eher bei den Grünen zu machen. Die Grünen sind aber auch durch den bundesweiten Wahlkampf zu einer Option geworden, die eben auch das Führungspersonal stellen kann und die wirklich Wahlkämpfe gewinnen kann. Also ich glaube eher, dass der Bundeswahlkampf den Berliner Wahlkampf befördert hat. Aber ich fände es ungerecht, jetzt zu sagen, so, und in Berlin hat man es ja geschafft, warum hat es denn Frau Baerbock nicht hingekriegt?
Thorsten Faas nickt.
Nee, ich stimme vollkommen zu, was diese Koalitionsfrage betrifft. Da hat Franziska Giffey sich sehr bewusst entschieden, glaube ich, nicht in so ein Inner-Links-Bündnis-Wettbewerb zu begeben, sondern eher sagen, okay, es gibt Grün und Links, die stehen dafür Kontinuität, ich kann mir da anderes vorstellen. Ganz sicher, Berlin war ja ihr Slogan, auch das sollte ja bestimmte Botschaften transportieren. Und wenn linksorientierte Wähler aber ein solches Bündnis, eine Offenheit gegenüber Union und FDP partout nicht möchten, und das ist, glaube ich, bei vielen Wählerinnen und Wählern der Fall, dann ist eine Stimme für Grün oder Links die geradezu logische Konsequenz. Man muss auch an der Stelle dazu sagen, es ist, glaube ich, noch sehr offen in Berlin. Die Institute unterscheiden sich auch noch, wer da vorne liegt. Aber es ist für die Grünen sicherlich ein Erfolg. Wenn man sich die Bekanntheit von Frau Jarasch allerdings anschaut, ist es sicherlich nicht in ihrer Person begründet. Das muss man, glaube ich, auch offen dazu sagen.
Also grün gewählt.
Darf
trotz,
ich mich kurz einmischen?
Ja, Claudia van Laak, bitteschön.
Ich bin erstaunt darüber, dass die Linke so vergleichsweise schlecht abgeschnitten hat. Weil wir hatten ja alle gedacht, wir haben hier in Berlin einen Enteignungsvolksentscheid. Und die Hälfte der Berlinerinnen und Berliner hat sich anfangs dafür ausgesprochen. Und die Linke war wirklich die einzige Partei, die gesagt hat, wir unterstützen diesen Volksentscheid pro Enteignung. Sie hat aber an Stimmen verloren. Das kann ich mir persönlich überhaupt nicht erklären.
Wir werden sehen, wie dieses Ergebnis dann aussieht. Allerdings erst weit nach 22 Uhr der Volksentscheid über die Frage, ob große Wohnungseigentümer in Berlin enteignet oder die Wohnung vergesellschaftet werden sollen. Herr Faas, haben Sie eine Antwort?
Naja, das ist ja das Spannende an direkter Demokratie, dass ich eben nicht die Linke wählen muss, um mein Pro-Enteignung zum Ausdruck zu bringen, sondern dass ich das eben explizit mit dem Volksentscheid tun kann. Insofern ist das eine interessante Gleichzeitigkeit von Wahl, repräsentativer Demokratie und Volksentscheid eben direkter Demokratie, dass ich damit natürlich in gewisser Weise auch bestimmte Themen aus dem allgemeinen Wahlkampf raushole und ich quasi nicht die Linke wählen muss, wenn ich für Enteignung bin, weil das kann ich selber tun. Insofern war das eine spannende Positionierung der Linken an der Stelle, keine Frage, aber ich bin da ganz bei Ihnen. So richtig ausgezahlt hat sich's nicht, vielleicht deswegen.
Klare Ja-Nein-Frage bei so einem Volksbegehren. Bei Wahlen zum Abgeordnetenhaus, da sind wir ja gerade, das Abgeordnetenhaus von Berlin, da wählt man dann Parteien, die landen so um die 20%. Und die Frage stellt sich, wer wird regierende Bürgermeisterin? Paulina Fröhlich vom Progressiven Zentrum. Gibt es so etwas wie einen öffentlichen Druck oder sollte es ihn geben aus so einem Wahlergebnis, wenn man einen so großen grünen Plusbalken sieht? Oder wäre es für die Demokratie auch verträglich, wenn dann Franziska Giffey sagt, ach, mit CDU und FDP hätte ich ja auch eine Mehrheit?
Also ich denke, dass die stärkste Partei einfach traditionell das Vorkaufsrecht hat, sozusagen einen Vorschlag zu machen, in die Sondierung zu gehen und zu schauen, ob sie Mehrheiten findet. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es sicherlich demokratisch auch vertretbar zu schauen, ob die zweitstärkste Partei eine Mehrheit findet, sicherlich. Deswegen würde ich nicht sagen, dass das nicht ginge, aber verwirrend wäre es doch auf jeden Fall schon, wenn Franziska Giffey jetzt zu Förderst käme und sagen würde, in welcher Koalition sie jetzt antritt. So geht das natürlich nicht. Also die stärkste Partei hat Vorgriff und schaut, wie es läuft. Und wenn sich keine Gruppen finden, dann müssen natürlich andere gefunden werden. Und ich denke, hier bieten sich genug an.
Claudia van Laak, Frage an Sie als Landesstudiochefin hier von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Ist das denkbar, dass die SPD von Franziska Giffey in eine grün-rot-rote Koalition geht? Ich meine, das wäre natürlich auch vielleicht das Karriereende von Frau Giffey oder zumindest wäre sie dann nur noch Senatorin.
Also das wird wirklich sehr spannend und ich glaube, das wird wirklich könnte zum Zerreißen der SPD führen, weil ich glaube, dass ein Großteil der SPD-Basis sehr wohl für eine Fortführung von Rot-Rot-Grün ist, auch unter grüner Führung. Dass aber ja Franziska Giffey, seit sie Landeschefin ist, ganz andere Akzente gesetzt hat politisch. Also da kann man alle Themen eigentlich durchdeklinieren. Da hat sie sich sehr stark der CDU angenähert. Und die Frage ist natürlich am Ende, wer siegt? Und sagt vielleicht Franziska Giffey dann mit mir nicht, macht das dann ohne mich. Also das wissen wir im Moment nicht.
Kurze Einschätzungsfrage an Sie hier im Studio, Nora Bosson. Wäre es vielleicht sinnvoll, an so einer Stelle, auch gerade in Städten, eine Direktwahl des regierenden Bürgermeisters einzuführen, damit man das dann nicht letztendlich irgendwelchen Koalitionshinterzimmern überlässt, wer es am Ende wird?
Ach, ich weiß nicht, ich finde das Schlechtreden von Hinterzimmern. Ich bin auch immer ein bisschen skeptisch, wenn zu viele Einzelentscheidungen an die Wählerinnen und Wähler übergeben wird. Wir haben eine repräsentative Demokratie, wir haben Spitzenkandidaten und eben Direktkandidaten. Ich finde das Prinzip eigentlich ganz gut und relativ fair. Und ich würde die Parteien da nicht noch weiter aus der Verantwortung nehmen wollen.